Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen im Namen unseres Herrn Jesus Christus zu diesem Abendgottesdienst, wo wir Gottes Wort betrachten wollen und fortfahren werden in der Auslegungsreihe der Offenbarung Jesu Christi. Schlagt gemeinsam mit mir die Offenbarung auf, das 19. Kapitel. Wir wollen heute die ersten 10 Verse dieses Kapitels studieren. Ich habe bewusst die Verse 21 bis 24 des 18. Kapitels übersprungen, weil diese Verse in gewisser Weise nochmal untermauern oder nochmal bestärken das, was wir in den letzten 3 Bibelstunden geschaut haben, nämlich der Fall oder der Untergang Babylons. Wir haben letzte Woche diesen Text kurz gelesen und dieser Text lehrt uns nochmal eindeutig und ziemlich direkt, dass Babylon nie wiedergefunden wird. Und aus diesem Grund, weil es eine Wiederholung wäre von dem, was wir in den letzten Wochen schon gesehen haben, habe ich mich dazu entschieden, heute mit dem 19. Kapitel weiterzumachen, die ersten 10 Verse. Und hier lesen wir in der Offenbarung, in Gottes Wort: Nach diesem hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel, die sprach: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat, und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Und zum anderen Mal sprachen sie: Halleluja! Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit, und die 24 Ältesten und die 4 lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten: Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Und er sprach zu mir: Schreibe, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Amen. Lass uns zum Gebet aufstehen. Unser großer Gott und Vater, wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, unseren Bräutigam, der uns, die Gemeinde, zu seiner Braut gemacht hat, dass er uns erkauft und erlöst hat, dass er uns reingewaschen hat, dass wir eine makellose, eine reine Braut sein, die er untadelig vor dein Angesicht stellt. Wir danken dir, großer Gott, dass wir jetzt schon in diesem Zustand vollkommener Reinheit vor dir stehen dürfen, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund der Gerechtigkeit Jesu Christi und seines Opfers, wodurch wir gereinigt werden können. Wir danken dir auch für diesen Text, der uns vorbereiten soll auf die kommende Hochzeit, auf die wir warten. Und wo wir dich in alle Ewigkeit dafür anbeten werden und dich preisen werden und uns in dir erfreuen werden für das große Werk, das du für uns getan hast. Und so lehre doch uns, diesen Text heute Abend recht zu verstehen, auf dass er eine ewige Auswirkung für uns hat, auf dass ewige Früchte dadurch entstehen. Dies beten wir, Herr Jesus, in deinem Namen. Amen. Setzt euch gerne. Ich habe diesen Text bzw. die Bibelstunde heute Abend mit den Worten überschrieben: himmlischer Lobgesang. Himmlischer Lobgesang. Und dieser Titel oder der Text ist ein ziemlich starker Gegensatz oder ein ziemlich starker Kontrast zu dem, was wir in den letzten Wochen betrachtet haben. Denn in den letzten Versen, vor allem in den Kapiteln 17 und 18, haben wir gesehen, wie Babylon, dieses zukünftige Weltreich, die große Hure, aufsteht und niederfällt. Und vor allem letzte Woche haben wir gesehen, wie die Menschen auf der Erde weinen und trauern werden über ihren Fall. Und jetzt sehen wir im Gegensatz zu dem, was die Menschen auf der Erde tun, das, was im Himmel geschieht. Die Menschen auf der Erde weinen und trauern über ihren Fall und der Himmel jubelt und freut sich über den Fall Babylons. Wir haben gesehen in den letzten Wochen sehr intensiv, wer und was Babylon sein wird. Dass es dieses zukünftige Weltreich sein wird. Auch die Hauptstadt des Antichristen, von wo aus er regieren wird. Aber dass der Antichrist selbst nach der Verordnung Gottes sein eigenes System, sein eigenes Weltreich in gewisser Weise zugrunde richten wird und dass die Könige der Erde und die Kaufleute der Erde und alle Menschen, die von Babylon profitiert haben und die mit ihr in gewisser Weise geistliche Hurerei betrieben haben, alle Menschen, die von Babylon verführt wurden, vom lebendigen Gott weg, um Götzen anzubeten, sie trauern und klagen und weinen über den Fall Babylons. Also alle Menschen in der Zukunft, die da leben werden, wenn dieses große letzte Weltreich untergehen wird, sie werden weinen. Sie werden wehklagen darüber. Wir haben letzte Woche vier Reaktionen gesehen. Vier Reaktionen über den Fall Babylons. Und davon waren drei Reaktionen Trauer und Weinen. Aber eine Reaktion war Freude. Wir haben in Kapitel 18, Vers 20 diese Aufforderung, wo es heißt, sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und ihr Apostel und ihr Propheten, denn Gott hat euer Urteil an ihr vollzogen. Das ist die vierte Reaktion über den Fall Babylons. Es ist eine Aufforderung an den Himmel und an all die Personen, die Engelwesen, aber auch die verstorbenen Heiligen und Propheten, die sich im Himmel befinden, eine Aufforderung an sie, sich über den Fall und den Untergang Babylons zu freuen. Und jetzt, in Kapitel 19, sehen wir die Reaktion auf diese Aufforderung. Jetzt sehen wir, wie sich der Himmel freut. Jetzt sehen wir, wie der Himmel Lobpreis Gott darbringt. In Vers 20 werden sie aufgefordert und ab Kapitel 19, Vers 1, wird dieser Aufforderung nachgegangen. Und der Himmel und alles, was im Himmel ist, gibt Gott die Ehre und betet ihn an. Das Ende der Herrschaft Babylons ist sozusagen der Beginn der ewigen Herrschaft Christi und seiner Gemeinde. Und das ist, was wir ab jetzt in Kapitel 19 und 20 und 21 gemeinsam studieren werden. In Kapitel 19 lässt sich in zwei größere Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, den betrachten wir heute, das ist ein himmlischer Lobgesang. Der zweite Abschnitt ist dann von Vers 11 bis Vers 21, die Wiederkunft Jesu und wo er seine Feinde richten wird. Und ab Kapitel 20, die ersten sechs Verse beschreiben uns dann die tausendjährige Herrschaft Jesu Christi auf dieser Erde. Und ab Vers 7 von Kapitel 20 sehen wir dann die endgültige Vernichtung Satans, dass er in den Feuersee geworfen wird. Wir sehen den großen weißen Thron, wo alle Menschen gerichtet werden. Und dann ab Kapitel 21 und 22 sehen wir dann den neuen Himmel und die neue Erde. Das ist also, was uns die nächsten Wochen, so Gott will, beschäftigen wird. Und heute werden wir uns mit diesem himmlischen Lobgesang beschäftigen. Viermal in diesen Versen, die wir heute gelesen haben, kommt dieses Wort Halleluja vor. Und es ist sehr interessant, dass dieses Wort Halleluja ausschließlich hier in der Offenbarung diese viermal im Neuen Testament vorkommt. Sonst im Neuen Testament kommen diese Worte, dieses Wort nicht mehr vor, sondern nur noch im Alten Testament. Und dieses Wort Halleluja bedeutet lobet Jahwe. Es ist eine Aufforderung, den Bundesgott Israels, den Schöpfer des Himmels und der Erde, der in sich selbst existierende Gott, ihn zu loben und ihn anzubeten. Und immer wenn dieser Begriff kommt, Halleluja, kommt ein Begründungswort, denn. Dann wird erklärt, wieso wir Jahwe anbeten sollen. Und Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar etwas sehr Hilfreiches über die Anbetung Gottes. Ich zitiere, dreimal steht ein erklärendes Denn. Das zeigt uns, dass Anbetung immer begründet ist. Sie wird durch Erkenntnis des Wesens, der Wege und der Werke Gottes geweckt. Gott anbeten heißt, ihm auf das, was er gesagt und getan hat, mit unseren vernünftig und wissend formulierten Worten zu antworten. Dazu müssen wir aber zuerst Gott kennen, müssen wissen, wer er ist und was er getan hat. Daher kann nichts außer der Beschäftigung mit Gott in seinem Wort uns zur Anbetung bewegen und befähigen. Das sind wichtige Worte. Ich möchte es nochmal in meinen eigenen Worten zusammenfassen. Benedikt Peters versucht hier deutlich zu machen, dass die Erkenntnis Gottes führt uns zu einer rechten Anbetung Gottes. Und zwar mit klaren und vernünftigen Worten, nicht so wie es in vielen Gemeinden heute üblich ist, dass man in die Ekstase fällt oder sonstige Lichtershows und sonstige Funktionen eingebaut werden im Gottesdienst, um Gott anzubeten. Nein, die Proklamation, die Verkündigung von Gottes Wort, die Verkündigung von seinem Wesen, die Verkündigung von seinem Willen bewirkt in dir und in mir eine Anbetung. Das heißt, im Gottesdienst, wenn Gottes Wort gepredigt und verkündigt wird, die Reaktion von uns darauf sollte sein, ihn anzubeten für das, was er ist, was er uns gezeigt und gesagt hat. Und genau das sehen wir in diesem Text. Und ich will mit uns heute Abend insgesamt 3 Gründe von diesem Text erarbeiten, wieso wir Gott anbeten sollen. 3 Wahrheiten oder Erkenntnisse, die wir heute studieren wollen, die uns zur Anbetung Gottes führen sollen. Erstens, Gott ist anbetungswürdig wegen seiner Gerichte. Verse 1 bis 4. Zweitens, Gott ist anbetungswürdig wegen seiner Herrschaft. Verse 5 bis 6. Und drittens, Gott ist anbetungswürdig wegen der Hochzeit des Lammes. Verse 7 bis 10. Diese 3 Gründe wollen wir uns nun betrachten, um unseren Gott, der sich in Jesus Christus offenbart hat, anzubeten heute Abend, aber auch mit unserem ganzen Leben. Nun der erste Grund, Gott ist anbetungswürdig wegen seiner Gerichte. Hier lesen wir in Vers 1, nach diesem, also nachdem Kapitel 17 und 18 die Geschichte und den Fall Babylons beschrieben haben, hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge in dem Himmel. Die sprach Halleluja. Also hier sieht Johannes nicht mehr etwas. Wir müssen in der Offenbarung immer wieder unterscheiden. Manchmal heißt es, und ich sah etwas wie. Manchmal heißt es aber, und ich hörte etwas wie. Nun hört er etwas. Und zwar, das, was er hört, kommt vom Himmel. Etwas wie eine große Volksmenge. Engel oder Menschen, was auch immer, eine große Volksmenge. Und sie sprechen Halleluja, also sie loben Jahwe. Und zwar sagen sie dann das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Hier reden sie von dem Heil, anders übersetzt von der Rettung. Und sie beten Gott für seine Rettung an. Und Gott alleine ist anbetungswürdig für die Rettung. Und die Rettung steht hier im klaren Kontrast zum Gericht. Denn zuvor haben wir in der Offenbarung von dem Gericht Babylons gehört. Und jetzt betet diese Volksmenge im Himmel Gott dafür an, dass er Rettung geschaffen hat. Das heißt, all diejenigen, die an Jesus Christus gläubig geworden sind, entkommen seinem Gericht und werden gerettet. Und Gott hat diesen Weg bereitet. Gott hat seinen Sohn gesandt und Gott hat seinen Sohn geopfert und Gott hat seinen Sohn auferweckt und Gott hat seinen Sohn zu seiner Rechten sich setzen lassen. Gott hat den Geist gesendet. Und Gottes Geist überführt uns von Sünde und weckt in uns den Glauben und schenkt uns die Wiedergeburt. Gott ist es, der das Heil wirkt. Und deswegen gebührt ihm dafür die Ehre. Das Heil und die Herrlichkeit. Und dieses Wort Herrlichkeit, Doxa im Griechischen, bedeutet eigentlich Licht oder Lichtglanz, Erhabenheit oder Majestät. Gott ist erhaben. Gott ist majestätisch. Gott ist Licht. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht. Und wenn wir die Offenbarung studieren oder ein anderes Buch der Bibel, wo Menschen Gott begegnen, wie auf dem Thron sitzen und dann zu seinen Füßen niederfallen und wie tot gefunden werden, müssen wir eine Sache bedenken. So herrlich und so umwerfend diese Vision von Gott ist, Sie ist immer noch nicht die Gesamtheit seiner Herrlichkeit. Wir werden Gott niemals in seiner ganzen Fülle und in seiner ganzen Herrlichkeit schauen können, selbst wenn wir im Himmel verherrlicht sein werden. Er ist viel zu herrlich und groß für uns. Aber dennoch werden wir ihn schauen. Zumindest ein Bruchteil von seiner Herrlichkeit. Und das wird schon für die Ewigkeit ausreichen, uns zu beglücken und uns zu befreuen. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht unseres Gottes. Macht, Gott ist der Allmächtige, Gott ist der starke und herrliche Gott. Also dieses Rettungshandeln, das Heil, die Herrlichkeit und die Macht Gottes, sie stehen in enger Verbindung mit dem Gericht Gottes. Denn jetzt kommt die Begründung, wieso sie Gott anbeten in Vers 2. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Denn er hat die große Hure gerichtet, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht an ihrer Hand. Also wir sehen, hier ist immer noch diese Verbindung zu den Kapiteln 17 und 18, zu Babylon, zu der großen Hure. Die Volksmenge im Himmel betet Gott dafür an, dass er Babylon gerichtet hat. So wie in Kapitel 18, Vers 20 aufgefordert wird. Und hier wird gesagt, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und wir sind diesen Aussagen schon sehr häufig in der Offenbarung begegnet, dass Gottes Gerichte gerecht sind. Das heißt, Gott richtet nicht willkürlich. Gott richtet nicht unkontrolliert. Gott richtet nicht ungerecht. Er ist kein bestechlicher Richter. Seine Gerichte sind vollkommen gerecht. Aber seine Gerichte sind auch wahrhaftig. Wahrhaftig. Das heißt, Gott wird in Wahrheit richten. Gott wird auf der Grundlage seines Wortes richten, denn sein Wort ist Wahrheit. Wir werden nächste Woche, so Gott will, die anschließenden Verse studieren und dann heißt es in Kapitel 19, Vers 15 über Jesus Christus, wenn er auf diese Erde wiederkommt, wie er seine Feinde richten wird. Es heißt hier, und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert, damit er den Nationen damit schlage. Also wenn wir hier von einem zweischneidigen Schwert lesen, Geschwister, dann dürfen wir nicht denken, dass Jesus Christus auf dieser Erde sein wird und dann kommt ein Schwert aus seinem Mund, das zweischneidig ist. Sondern wenn wir dieses Bild hier lesen, dann müssen wir nachdenken und forschen. Verwendet die Schrift an einer anderen Stelle erneut dieses Bild von einem zweischneidigen Schwert und wir müssen sagen, ja, in Hebräer 4 wird Gottes Wort als ein zweischneidiges Schwert verwendet. Das heißt, Jesus Christus wird hier richten mit seinem Wort. Sein Wort wird das Werkzeug des Gerichtes sein. Das heißt, Gott wird in Wahrheit richten und Maßstab seines Gerichtes wird Gottes Wort sein, seine Gesetze, seine Wahrheiten. Und damit hat er Babylon gerichtet. Wieso? Weil Babylon die Menschen auf der Erde verführt hat und seine Knechte getötet hat. Wir haben dies schon ausführlich betrachtet. Also Babylon wird gerichtet werden. Gerecht und in Wahrheit. Und der Himmel betet Gott dafür an. Geschwister, wir haben auf dieser Erde, die Zeit ist noch nicht da, wo wir richten sollen, wo wir uns rächen sollen an unseren Feinden. Die Zeit wird kommen, wo Gott richten und rächen wird. Aber wisst ihr, was dann passieren wird, wenn wir bei ihm sein werden und er richten wird? Wir werden ihn dafür anbeten. Wir werden im Himmel sein und wir werden ihn dafür anbeten, dass er die Gottlosigkeit und den Gottlosen richten wird. Wir lesen hier in Vers 3 weiter. Und zum anderen Mal sprachen sie, also immer noch die Stimmen aus dem Himmel, Halleluja, und ihr Rauch, und damit ist der Rauch Babylons gemeint, ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Babylon wird vernichtet werden. Wie auch immer Babylon vernichtet werden wird, aber sie wird in Schutt und Asche gelegt werden und ihr Rauch wird aufsteigen. Das haben wir letzte Woche betrachtet. Und hier heißt es nun, dass die Rauch aufsteigen wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wenn die Bibel davon spricht, dass Rauch aufsteigt, vor allem die Offenbarung, dann wird damit einerseits das Gericht gemeint. Das ist ein Symbol des Gerichts, wenn Rauch aufsteigt. Aber auf der anderen Seite beschreibt aufsteigender Rauch, dass Gott, dass ein Opfer dargebracht wurde für Gott und Gott sich freut und wohlgefallen hat an diesem Opfer. In 3. Mose beschreibt Gott einige Opfer. Und dann heißt es an einer Stelle, es ist ein Brandopfer, ein Feueropfer lieblichen Geruchs für den Herrn, wenn es dargebracht wird. Das Opfer unseres geliebten Herrn Jesus Christus, als er sich selbst geopfert hat am Kreuz und wo Gottes Zorn über ihn kam, weil die Sünde der Welt auf ihm lag. Wir lesen in Epheser 5, Vers 2, dass Jesus sich selbst hingegeben hat als Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also dort, wo Opfer dargebracht werden als Sühnung für die Sünde, wo Gottes Zorn in gewisser Weise gestillt wird, steigt dieses Opfer in gewisser Weise wie ein Wohlgeruch empor und Gott freut sich an diesem Opfer. Wenn wir hier also davon lesen, dass der Rauch Babylons aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit, beschreibt uns dies auch, dass Gott wohlgefallen hat, dass Babylon für alle Ewigkeit gerichtet wurde. Gott hat wohlgefallen, wenn Sünder, die nicht Buße getan haben, obwohl sie die Möglichkeit hatten, ewig in der Hölle seinen gerechten Zorn erfahren müssen. Das ist, was uns der Text beschreibt. Und hier betet die Volksmenge Gott dafür an. Das heißt, wir werden im Himmel sein und Gottes Gerechtigkeit wird in alle Ewigkeit Genüge getan, indem Sünder in der Hölle seinen Zorn erfahren und wir beten ihn dafür an. Jetzt, wo wir noch in diesem Fleisch und auf dieser Erde leben, klingt es für uns makaber und man fragt sich teilweise, wie kann so ein Gott so grausam mit einem Gott der Liebe verglichen werden? Aber Gott ist vollkommen Liebe und er liebt die Welt, deswegen hat er seinen einzigen Sohn gesandt, um für die Sünde der Welt zu sterben. Aber jeder, der dieses Opfer ablehnt, spricht sich selbst das Gericht und über ihn wird Gottes Gericht kommen. Und Gottes Gericht ist gerecht. Und so sehen wir hier, dass Gott anbetungswürdig ist aufgrund seiner Gerichte. Und dann lesen wir in Vers 4, und die 24 Ältesten und die vier lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt. In Kapitel 4 der Offenbarung sind uns diese vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten schon mal begegnet und auch der Thron. Nun, in Kapitel 4 wurde uns ein Thron beschrieben und da wurde uns beschrieben, und ich sah jemanden, der auf dem Thron saß. Da wurde Gott nicht erwähnt, aber wir wissen, dass es Gott war. Und hier heißt es jetzt, Gott, der auf dem Thron sitzt, wurde angebetet von den vier lebendigen Wesen, den 24 Ältesten. Das heißt, die Wesen oder die Personen, die Gott am nächsten sind, fallen vor ihm nieder aufgrund seiner Gerichte über Babylon. Und sie beten ihn für seine Gerichte an. Das ist also der erste Grund, wieso auch wir Gott anbeten können hier auf dieser Erde, aber mit Sicherheit anbeten werden im Himmel. Denn seine Gerechtigkeit erfordert eine gerechte Strafe. Und dies wird am deutlichsten am Kreuz von Golgatha. Dort wird seine Gerechtigkeit, aber auch seine Barmherzigkeit unvergleichlich in einem Atemzug dargestellt. Nun wird uns ein zweiter Grund beschrieben, wieso Gott anbetungswürdig ist in den Versen 5 und 6. Gott ist anbetungswürdig wegen seiner Herrschaft. Hier lesen wir, und eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Ausleger sind sich hier unterschiedlicher Meinung. Wer könnte hier vom Thron aus gesprochen haben? Welche Stimme ist dies? Nun, wir wissen, dass das Lamm laut Offenbarung 5 am Thron steht oder über dem Thron ist. Und so gehen einige Ausleger davon aus und ich schließe mich ihnen an, dass das Lamm es ist, der jetzt spricht. Dass Jesus Christus, der Sohn Gottes jetzt, spricht und in gewisser Weise Personen auffordert, Gott anzubeten. Eine Stimme kam aus dem Thron hervor, die sprach, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Hier werden die Knechte beschrieben. Das heißt, diejenigen, die sich Christus oder Gott unterworfen haben und nicht mehr Sklaven der Sünde sind, sondern durch den Glauben an Christus zu Sklaven der Gerechtigkeit gemacht worden sind. Die Kleinen und die Großen. Hier wird uns nicht ein Ort beschrieben. In Kapitel 19, Vers 1 wurde uns der Ort beschrieben, eine Stimme aus dem Himmel. Hier wird uns nun kein Ort mehr beschrieben. Es kann sogar sein, dass hier all die Knechte angesprochen werden, die noch auf der Erde sind, die sich Christus unterworfen haben, dass sie Gott nun anbeten sollen. Jemand hat es interessant ausgedrückt. In einem Kommentar heißt es, jetzt also wird nach der Doxologie der Himmlischen auf die Doxologie des auf Erden lebenden Gottesvolk angestimmt und Christus ist wie ihr Chorleiter. Christus ist wie ihr Chorleiter. Christus steht und ruft sie auf, Gott anzubeten. Und wir werden im Himmel stehen und Peter Christus wird unser Chorleiter sein und wir werden Gott anbeten. Er wird uns anstimmen und jeder, der schief singt, mich eingeschlossen, wird gerade singen können und Gott von ganzem Herzen preisen. Und hier wird uns in Vers 6 dann weiter gesagt, was Johannes dann vernimmt und wie sie Gott anbeten werden. Ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Die sprachen, Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Nun ist die Volksmenge, die Johannes hört, wiederum wie eine große Volksmenge. Und er beschreibt diesen Lobpreis, diese Stimmen, die er hört, wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner. Und wer schon mal in der Nähe von großen Wassern war, der weiß, was Johannes hier meint. Oder wer schon mal in der Nähe starker Donner war, der weiß, was Johannes hier meint. Ich war in der Zeit, wo ich in Brasilien war, bei den Wasserfällen, Iguazu-Wasserfälle. Diese Iguazu-Wasserfälle befinden sich am Dreiländereck von Paraguay, Brasilien und Argentinien. Und diese Iguazu-Wasserfälle sind eines der größten Wasserfälle, die es auf diesem Planeten gibt. Es sind über 250 einzelne Wasserfälle, glaube ich, die dort in die Tiefe hineinprasseln. Eine ungeheure Aussicht und auch eine ungeheure Geräuschkulisse. Wenn man nur von Ferne diese Pracht sieht, wie eine Wand steht sie dort, diese Wasserfälle. Und dann kann man nahe zu diesen Wasserfällen kommen. Und dann gibt es dort einen Steg. Je näher man zu diesen Wasserfällen kommt, gibt es einen Steg, der in die Mitte dieser Wasserfälle führt. Und diese Mitte dieser Wasserfälle heißt Teufelsrachen. Es ist ein Teufelsrachen. Weil genau dort sich das ganze Wasser sammelt und Tausende von Tonnen Wasser pro Sekunde in die Tiefe rasseln. Und wenn du dort auf diesem Steg in der Mitte stehst, dann hörst du dein eigenes Wort nicht mehr. Es ist so eine ungeheure Geräuschkulisse. Wenn wir nur den Wasserhahn in der Badewanne aufmachen, hören wir schon ein bisschen Geräuschkulisse. Und das ist nur millionenfach so stark. Und Johannes sagt hier, und ich hörte eine Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser. Es ist furchteinflößend, aber herrlich in einem Augenblick. Und dann hört er, was sie dann sagen. Halleluja. Also sie preisen Gott, wieso? Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Kyrios. Zur damaligen Zeit war der Kaiser Kyrios, wurde der Kaiser Kyrios genannt und der Kaiser herrschte, Kyrios herrschte über Rom und über die damalige bekannte Welt. Und hier preisen diese Volksmengen Gott und sagen, unser Kyrios, der wahrhaftige Kyrios, der lebendige Kyrios, der allmächtige Kyrios hat die Herrschaft angetreten. Und darauf warten wir. Es sind so viele falsch ernannte Kyriose gerade unterwegs bei uns auf dieser Welt. Wir warten auf diesen einen, der kommen wird. Und hier betet diese Volksmenge Gott dafür an, dass er seine Herrschaft angetreten hat. Nun, wann tritt Jesus seine Herrschaft an? Wir werden ab Vers 11 des 19. Kapitels die Wiederkunft Jesu betrachten. Und bei seiner Wiederkunft wird er die Nationen richten. Danach wird er seine tausendjährige Herrschaft antreten. Und nach der tausendjährigen Herrschaft wird der neue Himmel, die neue Erde kommen, wo er in Ewigkeit regieren wird. Somit, so verstehe ich den Text, beginnt seine Herrschaft schon mit Vers 11 bei seinem zweiten Kommen, wo er seine Feinde richten wird. Denn er übt Herrschaft aus. Er wird sie mit eisernem Zepter zerschlagen und sich auf seinen rechtmäßigen Thron in Jerusalem setzen und regieren. Das heißt, seine Herrschaft beginnt unmittelbar nach dem Fall Babylons, wenn er wiederkommt. Und dafür beten ihn die Volksmengen an. Und es wird ein unbeschreiblicher Lobgesang auch für uns sein. Es wird eine unaufhörliche Freude in uns stattfinden, wenn Christus seine Herrschaft antreten wird. Dann werden wir gemeinsam Psalm 97, Vers 1 singen. Der Herr regiert, es frohlocke die Erde, mögen sich die vielen Inseln freuen. Dann werden wir gemeinsam Psalm 98, Vers 4 bis 6 singen. Jauchzt dem Herrn ganze Erde, brecht den Jubel aus und singt Psalmen. Singt dem Herrn Psalmen mit der Laute und der Stimme des Gesangs, mit Trompeten und dem Schall der Posaune. Jauchzt vor dem König, dem Herrn. Kyrios. Wir werden jauchzen, wir werden jubeln, wir werden uns freuen. Und zwar nicht nur für eine Stunde am Sabbat, denn es wird alle Ewigkeit Sabbat sein. Das heißt, wir werden in alle Ewigkeit in Jubel und in Freude ausbrechen über die Herrschaft unseres Königs. Das ist also der zweite Grund. Der erste Grund, wieso wir Gott anbeten sollen, ist aufgrund seiner Gerichte. Der zweite Grund, aufgrund seiner Herrschaft. Er sitzt jetzt schon auf dem Thron und ihm ist jetzt schon alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Aber er wird einst wiederkommen, sichtbar, und seine Herrschaft auf dieser Erde antreten. Und der dritte Grund, wieso Gott anbetungswürdig ist, hängt unmittelbar mit seiner Herrschaft zusammen, mit seiner Wiederkunft zusammen. Nämlich Gott ist anbetungswürdig wegen der Hochzeit des Lammes. Verse 7 bis 10. Hier heißt es, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Wir müssen bedenken, hier ist immer noch die Volksmenge, die spricht. Und die Volksmenge ruft sich jetzt gegenseitig zu und sagt, lasst uns anbeten. Es ist so, wie der Psalmist immer wieder sagt, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmist spricht sich selbst zu. Wenn ich bete, sage ich manchmal, Richard, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich spreche meiner Seele zu. Und wenn wir zusammen hier sind, um Gott anzubeten, dann singen wir uns gegenseitig Loblieder zur Erbauung und zur Ehre Gottes. Und hier sagt nun diese Volksmenge, und ich gehe davon aus, dass es die Gemeinde ist, die Braut Jesu Christi, und sie sagt hier, lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Hier bricht die Gemeinde Jesu Christi in einen Lobgesang aus. Und Gott wird in Christus Jesus seine Herrschaft auf dieser Erde antreten, bei seinem zweiten Kommen. Und dieses zweite Kommen Jesu Christi ist, laut Vers 7, eng mit der Hochzeit des Lammes verbunden. Wir müssen hier kurz unterscheiden. In Vers 7 wird uns von der Hochzeit des Lammes berichtet und in Vers 9 wird uns von dem Hochzeitsmahl des Lammes berichtet. Und diese zwei Dinge müssen etwas unterschieden werden. Das ist nicht das Gleiche, auch wenn es zusammenhängend ist. Und wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Aber was ist in Vers 7 mit der Hochzeit des Lammes gemeint? Nun, im Neuen Testament wird Jesus Christus des Öfteren als Bräutigam beschrieben. und die Gemeinde, also wir, als seine Braut. Eine der besten Stellen, die diese Tatsache unterstreichen, finden wir in 2. Korinther 11, Vers 2. Hier spricht Paulus zu den Korinthern in 2. Korinther 11, Vers 2 und sagt zu ihnen: Ich habe euch einem Mann verlobt, und mit diesem Mann ist Jesus Christus gemeint, um euch als eine keusche Jungfrau dem Christus darzustellen. Also Paulus hat das Evangelium gepredigt und die Leute sind zum Glauben gekommen. Sie sind zur Braut Christi hinzugefügt worden und sie sind jetzt diese makellose Braut. Und Christus ist ihr Bräutigam. Also wir als Gemeinde sind die Braut Jesu Christi und er ist unser Bräutigam. Was genau passiert aber bei dieser Hochzeit des Lammes, wo die verlobte Braut mit ihrem Bräutigam vermählt wird? Was passiert bei einer Hochzeit? Nun, zunächst wird ein Bund geschlossen. Und dieser Bund ist ein Bund für die Ewigkeit. Also bis dass der Tod uns scheidet. In der Ewigkeit gibt es keinen Tod mehr. Es ist ein Bund der Ewigkeit. Und darüber hinaus ist die Hochzeit die Vereinigung der Braut mit dem Bräutigam. Sie werden eins. Und genau das ist es, was hier passiert. Wir als Gemeinde werden mit unserem Bräutigam, mit Christus, vereint. Er ist im Himmel und er bereitet uns eine Stätte vor. Und er wartet sehnsüchtig, seine Braut zu sich zu holen. Wir sind auf der Erde und wir warten noch darauf, endlich zu unserem Bräutigam zu kommen. Und wenn wir zu ihm kommen und der Akt der Hochzeit stattfindet, dann werden wir mit ihm vereint sein. Und zwar für alle Ewigkeit. Das ist die Hochzeit des Lammes. Nun, es gibt unterschiedliche Auffassungen von dem Zeitpunkt, wann die Hochzeit des Lammes stattfinden wird. Diejenigen, die davon ausgehen, dass die Entrückung der Gemeinde vor dieser großen Trübsalzeit stattfindet, also vor diesen 7 Jahren Drangsalzeit, gehen davon aus, dass die Hochzeit des Lammes bei der Entrückung stattfindet. Und dann findet im Himmel während dieser Drangsalzeit auch die Prüfung am Richterstuhl Christi statt, wo die Gläubigen in gewisser Weise belohnt werden für ihre Werke. Und dann kommen sie mit Jesus Christus hier zum zweiten Mal auf diese Erde. Dann wird Jesus Christus seine Feinde richten und dann wird die tausendjährige Herrschaft beginnen. Und die tausendjährige Herrschaft ist sozusagen das Hochzeitsmahl, das wir in Vers 9 sehen. Diejenigen aber, die sagen, nein, wir als Gemeinde müssen durch die Drangsalszeit hindurchgehen, verstehen den Text so, dass Jesus Christus bei seiner zweiten Wiederkunft seine Gemeinde entrückt in den Himmel und unmittelbar in diesem Akt werden wir auch vor dem Richterstuhl Christi belohnt werden und mit ihm auf diese Erde kommen. Er richtet seine Feinde und tritt seine tausendjährige Herrschaft an und diese tausendjährige Herrschaft ist dann die Hochzeit des Lammes. Nun, welche Auffassung die richtige ist oder welche Ansicht man ist, spielt eigentlich keine große Rolle. Im Grunde genommen. Der Punkt ist, der uns dieser Text lehren will, ist, die Hochzeit des Lammes ist die Wiedervereinigung der Braut mit ihrem Bräutigam. Wann auch immer dieser Zeitpunkt stattfindet. Und das ist, worauf wir warten. Das ist, wonach wir uns sehnen. Und dann passiert genau das, was Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 schreibt. Danach, also wenn die Toten auferweckt werden, werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Mit anderen Worten, wir werden für immer mit ihm vereint sein. Wir werden für immer Hochzeit haben mit unserem Bräutigam. Dann wird der Akt der Ehe sozusagen vollzogen sein. Und aus diesem Grund heißt es hier in Vers 7 zu Beginn, lasst uns fröhlich sein und frohlocken, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken. Und dieses Wort frohlocken bedeutet vor Freude jubeln. Es bedeutet, vor Freude sogar zu weinen teilweise. Vor unaussprechlicher Freude zu jubeln. Es ist eine umfassende und uneingeschränkte Freude, wo wir uns mit allem, was wir haben und was wir sind, freuen werden. Uns wird aber noch ein wichtiges Detail am Ende von Vers 7 und in Vers 8 beschrieben, was uns als Gemeinde betrifft, was uns als die Braut, als die Frau Jesu betrifft. Hier heißt es, und seine Frau hat sich bereitet. Seine Frau hat sich bereitet. Dies beschreibt uns in gewisser Weise eine Verantwortung seitens der Braut, seitens der Frau, seitens der Gemeinde. Wir als Gemeinde haben uns bereitet. Wisst ihr, es ist Jesus Christus, der uns als seine Braut reingewaschen hat. In Epheser 5, wo es um die Ehe geht, wird auch immer Christus mit der Gemeinde verglichen. Und dort heißt es, dass Jesus Christus uns gewaschen hatte durch die Reinigung im Wasser. Und er hat uns ohne Runzeln und ohne Flecken dargestellt vor Gott. Also Christus ist es, der uns reinigt, definitiv. Aber gleichzeitig sind auch wir als Gemeinde, stehen wir in der Verantwortung, uns selbst reinzuhalten, uns selbst zu bereiten. Eine Braut, die auf ihren Bräutigam wartet, bereitet sich vor auf die Hochzeit. Wir als Braut, wir bereiten uns vor auf die Hochzeit, die da kommt. Eine Braut, die sich nicht bereitet, ist keine Braut, ist eine Hure. Und die Hure wurde uns schon beschrieben, ist Babylon. Wir sind die Braut Christi. Wir sind eine reine, eine makellose Braut. Wir bereiten uns vor auf die Wiederkunft Jesu, auf die Hochzeit. Und dann heißt es hier in Vers 8 weiter, und es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Hier heißt es jetzt, ihr wurde gegeben eine feine Leinwand. Leinwand, also ein feines Gewand, glänzend und rein. Und dies beschreibt die Gerechtigkeit Jesu Christi. Makellos, sündlos, vollkommen rein und es wurde ihr gegeben. Haben wir uns nicht selbst verdient, haben wir uns nicht selbst erarbeitet, es wurde ihr gegeben. Gleichzeitig heißt es hier weiter, denn die feinen Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Dieses Wort Gerechtigkeiten kann auch übersetzt werden, gerechte Taten oder Werke. Das heißt, diese Gerechtigkeit, die uns gegeben wird aus lauter Gnade, die wir durch den Glauben an Jesus Christus alleine empfangen, wird automatisch Taten und Werke in uns hervorbringen, die belohnt werden, die wir wieder empfangen werden. Das ist das Evangelium. Also wir empfangen aus Gnade durch den Glauben alleine die Gerechtigkeit Jesu Christi und diese Gerechtigkeit befähigt uns auf dieser Erde für Christus zu leben und gute Werke zu tun, die letztendlich dann belohnt werden vor dem Richterstuhl Christi. Und das ist die Hochzeit des Lammes. Wir werden wieder vereint mit ihm, dann bekommen wir endgültig die Gerechtigkeit von Christus und sogar noch einen Lohn für unsere Taten. Nun nicht nur einen Lohn, die Bibel berichtet auch davon, dass es Gläubige gibt, die wie durchs Feuer gerettet werden. Das heißt, sie werden keinen Lohn empfangen, aber sie werden errettet werden. Das heißt, bevor das Hochzeitsmahl stattfindet, bevor die ewige Herrschaft angetreten wird durch Christus mit seiner Braut, muss die Braut geläutert und gereinigt werden für die kommende Herrschaft. Und so sehen wir also, zusammenfassend die Hochzeit des Lammes. Erstens, Christus holt seine Braut zu sich, um mit ihr zu sein. Zweitens, er reinigt sie und gibt ihr feine Leinen. Und drittens, findet dann das ewige Hochzeitsfest statt. Es wird ein ewiges Fest sein, ein ewiges Festmahl, wo wir am Tisch des Herrn sitzen werden, mit ihm in alle Ewigkeit. Und ich fand es sehr interessant, dass ich in einigen Kommentaren gelesen habe, wie sie traditionelle jüdische Hochzeiten beschrieben haben, die zur Zeit von Jesus gefeiert wurden, wie diese Hochzeiten abgehalten wurden und welche Schritte dort unternommen wurden. Und ich möchte euch einen Auszug aus einem Kommentar vorlesen, die uns einige Parallelen zu unserem Herrn Jesus und uns als Gemeinde aufzeigen. Ich zitiere, Die jüdische Ehe umfasst eine Reihe von Schritten. Erstens, die Verlobung. Das bedeutet, dass der zukünftige Bräutigam vom Haus seines Vaters zum Haus der zukünftigen Braut reiste, einen Kaufpreis bezahlte und so den Bund der Ehe schloss. Zweitens, die Rückkehr des Bräutigams zum Haus seines Vaters. Was bedeutete, dass er 12 Monate lang von seiner Braut getrennt blieb. Während dieser Zeit bereitete er die Wohnräume für seine Frau im Haus seines Vaters vor. Denkt dran, das sind jüdische, menschliche Hochzeiten gewesen. Drittens, dass der Bräutigam seine Braut zu einem Zeitpunkt abholt, den sie nicht genau kannte. Viertens, dass er mit ihr zum Haus seines Vaters zurückkehrt, um die Ehe zu vollziehen und das Hochzeitsfest für die nächsten 7 Tage zu feiern. Vor der Hochzeitszeremonie unterzog sich die Braut einem rituellen Tauchbad zur rituellen Reinigung. Sehen wir hier nicht genau das, was mit Jesus Christus war und passiert ist? Er verließ den Wohnraum seines Vaters und kam zu seiner Braut auf diese Erde. Er bezahlte den Kaufpreis, nämlich sein teures und kostbares Blut, als er am Kreuz von Golgatha für uns starb. Dann ist er von den Toten auferstanden und ist zu seinem Vater zurück in den Himmel gegangen, wo er jetzt Wohnungen für uns bereitet. Und er wird zu einem Zeitpunkt wiederkommen, den wir nicht kennen, um uns zu sich zu holen, um uns dann zu reinigen und dann das Hochzeitsfest mit uns zu feiern. Gott spricht zu uns auf einer sehr, sehr deutlichen Art und Weise, nicht wahr? Er spricht zu uns und er kommuniziert mit uns auf unseren Ebenen. Und wir wollen ihn anbeten dafür, dass wir seine Braut sein dürfen und dass wir auf diese Hochzeit warten. In Vers 9 wird dann von diesem Hochzeitsmahl des Lammes geredet. Und hier heißt es, glückselig, die geladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Bist du geladen zu diesem Mahl? Viele sind berufen, aber wenige sind geladen. Geladen sind diejenigen, die von Gott gerufen werden und mit dem Glauben an Christus auf sein Rufen reagieren, und dadurch wiedergeboren werden und zur Braut Christi hinzugefügt werden. Dies sind die Geladenen. Glaubst du an Jesus? Das ist die alles entscheidende Frage, die darüber entscheiden wird, ob du beim Hochzeitsmahl dabei sein wirst oder nicht. Und dann heißt es hier, und er spricht zu mir, das ist der Engel, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu. Hier wird beschrieben, wie Johannes reagiert, als er all diese Worte hörte. Aber diese Reaktion von Johannes beschreibt nicht nur seine Reaktion auf das, was er gehört hat, auch wenn das überwältigend war. Ich meine, es ist eine Volksmenge und das Rauschen vieler Wasser und das Rollen vieler Donner, es ist überwältigend. Aber nicht diese Tatsache alleine führte dazu, dass er auf den Boden fiel, sondern hier heißt es, er betete ihn an. Ich betete ihn an. Also den Engel, der zu ihm sprach, wurde von Johannes angebetet. Wir wissen nicht genau, wieso Johannes hier diesen Engel anbetet. Vielleicht denkt er, dass dieser Engel Jesus Christus selbst ist. Und der Engel muss es erstmal korrigieren und sagen, hey, ich bin dein Mitknecht, ich bin auch nur ein Geschöpf Gottes. Gott allein ist anbetungswürdig, nicht ich. Was auch immer der Grund hier ist, dass Johannes diesen Engel anbetet. Eine Lehre, die wir hieraus ziehen können und sollen, ist, dass die Boten Gottes niemals anbetungswürdig sind. Es ist ein Bote Gottes gewesen, der an Johannes eine Botschaft gerichtet hat. Und es war eine wichtige Botschaft. Und Boten sollten geehrt werden. Wir lesen in der Schrift sehr häufig, dass wenn Paulus jemanden empfohlen hat, dann soll man ihn aufnehmen und ihn mit Ehre und Respekt behandeln. Also Boten sollten mit Ehre und Respekt behandelt werden, aber Boten sollten niemals angebetet werden. Und wenn wir Vorbilder haben und wenn wir Botschafter Christi respektieren und schätzen, weil wir viel von ihnen lernen, dann ist es eine gute und feine Sache, aber wir sollten sie niemals so hoch ehren, dass sie an die Stelle Gottes gerückt werden, dass wir in gewisser Weise anbeten, diese Personen. Dass wir nur noch von ihnen reden und sagen, er hat gesagt und dieser hat gesagt und jener hat gesagt. Boten sind immer noch nur Boten. Und der Engel rückt den Blick von Johannes wieder aus und sagt, Anbetung und Lobpreis gebührt nur Gott. Erstens für seine Gerichte, zweitens für seine Herrschaft und drittens für die Hochzeit des Lammes. Und so haben wir einen Blick in diesen himmlischen Lobgesang bekommen. Und was für ein Kontrast, den wir hier sehen, im Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche gesehen haben, diese irdischen Wehklagen der Menschen, als sie vom Untergang Babylons, den Untergang Babylons beobachtet haben. Sie sind in Tränen ausgebrochen und haben ihre ganze Existenz verloren. Und wie anders ist hier der himmlische Lobgesang eingeschlossen, wir als Gemeinde. Wir werden uns jubeln freuen, und zwar in alle Ewigkeit. Abschließend zwei kurze Dinge, die wir aus diesem Text lernen. Erstens, dieser Text soll uns dahin führen, anzubeten und uns zu freuen. Das ist mir so wichtig. Wir haben viel von der Anbetung gehört, aber auch von der Freude. Wir als Christen sollten die fröhlichsten Menschen auf dieser Erde sein. Gerade in der heutigen Zeit, wo so viele Menschen keine Freude mehr haben, wo so viele Menschen von Angst und Trauer und Sorge und Zweifel geplagt werden, da sollten wir uns unterscheiden, nicht die ganze Zeit mit dem Dauergrinsen durch die Gegend zu laufen, aber eine innere Ruhe und eine innere Freude auszudrücken, dass die Menschen sich fragen, was ist da los? Wie kann diese Person inmitten von all diesem Chaos, die in dieser Welt herrscht, sich immer noch freuen und keine Sorgen haben? Wieso? Weil wir den kennen, der den Ausgang schon gekannt hat, bevor der Anfang da war. Weil wir wissen, was da auf uns zukommt. Und weil wir sicher sind in seiner Hand. Deswegen sagt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Deswegen wird zu Josua gesagt, die Freude am Herrn ist deine Stärke. Das ist, was uns stärkt, was uns festmacht, uns in unserem Gott zu freuen. Das Zweite, was wir aus diesem Text lernen wollen, als Braut Christi ist, eine Sehnsucht nach der Hochzeit zu haben, durch die wir uns selbst rein bewahren. Eine Sehnsucht nach der Hochzeit des Lammes, die dazu führt, dass wir uns selbst rein bewahren. Jeder persönlich, aber auch wir als Gemeinde rein bewahren. Ich möchte abschließend einen Text aus Lukas 12 lesen. Ab Vers 35. Wo unser Bräutigam seiner Braut wichtige Worte zu sagen hat. Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen brennend. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten. Wann irgend er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten und wenn er in der dritten Wache kommt und sie so findet, glückselig sind sie, dies aber erkennt. Wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht zugelassen, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, denn in einer Stunde, in der ihr es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Es gibt viele dieser Gleichnisse, die Jesus bringt, um uns aufzuzeigen, wacht und betet, denn ihr wisst nicht, wann ich wiederkomme. Aber glückselig seid ihr, wenn ich euch wachend finde, wenn ich euch rein finde. Was passiert dann? Er wird sich mit uns zu Tisch setzen und sich bedienen lassen von uns. Nein, wir werden von ihm bedient werden bei der Hochzeit des Lammes. Und was motiviert eine Braut, sich reinzuhalten in der Verlobungszeit? Am besten sollte die Verlobungszeit so kurz wie möglich sein. Um sich reinzuhalten für ihren Bräutigam. Nun, ihre Liebe zu ihm, ihre Sehnsucht nach ihm. Und die Braut macht sich die ganze Zeit Gedanken über ihren Bräutigam. Sie redet die ganze Zeit über ihren Bräutigam. Und ihr Blick ist die ganze Zeit sehnsüchtig dort rüber gerichtet nach zu ihrem Bräutigam. Und wann werden wir endlich vereint sein? Und je mehr du und ich uns mit unserem Bräutigam beschäftigen, mit Jesus Christus, umso mehr werden wir ihn kennenlernen und umso mehr werden wir ihn lieben und umso mehr werden wir uns nach ihm sehnen, umso mehr werden wir von ihm reden und es kaum erwarten, bis er wiederkommt. Und diejenigen, die sich Christen nennen, aber keine Sehnsucht danach haben, dass Jesus Christus wiederkommt, die haben ihre Freude zu viel in dieser Welt. Die sagen, ah, ich will noch dies und jenes erleben, bevor er wiederkommt. Jemand, der Jesus wirklich liebt, der seinen Bräutigam liebt, der wartet sehnsüchtig und hält sich rein, bis er kommt. Und ich hoffe, dass du auch so einer bist, der sehnsüchtig auf seinen Bräutigam wartet, denn er kommt bald. Amen.